ARD Sounds.
Aufgeplatzter Asphalt und ausgefallene Züge, so sehr hat die Hitze für Probleme gesorgt.
Mehrere Waldbrände in Deutschland, Feuerwehren sind im Großeinsatz.
Und der Tankrabatt geht zu Ende, wann ihr nochmal günstiger tanken könnt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo am Montag, heute haben wir den 29. Juni und da sind Philipp Lacomi und Moritz Zacho für euch am Start.
Guten Morgen auch von mir.
Ja, und wir starten die Woche mit einer Frage, nämlich, wie geht es euch eigentlich? Weil ich bin fix und fertig nach den vergangenen Tagen und vor allem nach diesem Wochenende. 3 Tage in Folge hat der Deutsche Wetterdienst die Temperaturrekorde in Deutschland immer wieder nach oben korrigiert. Von 41,3 Grad in Saarbrücken-Burbach am Freitag auf 41,5 Grad in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt am Samstag und auf dann 41,7 Grad in der Gemeinde Neiße-Münde in Brandenburg am Sonntag.
Puh. Ja, es war unerträglich. Ich war ganz in der Nähe von einem dieser Hitzeorte in Sachsen-Anhalt, wo über 41 Grad gemessen wurden. Also mir ging es so, ich habe mir einfach teilweise nur noch gewünscht, dass der Tag vorbeigeht und dieses Wochenende. Diese Temperaturen haben vermutlich allen von uns zugesetzt. Teilweise mussten Rettungsdienste Menschen aus ihren völlig überhitzten Dachwohnungen holen. Zum Glück wird es heute ein bisschen kühler und gewittriger, aber die Auswirkungen dieser Hitzetage werden wir erstmal noch merken. Denn auch unser Verkehr hat was abbekommen. Der Asphalt von Straßen ist wegen der Hitze aufgeplatzt und viele Züge kamen und werden auch heute noch verspätet fahren, weil sie am Wochenende ausgefallen sind und weil sich Schienen verbogen haben.
Die Schienen haben sich verbogen, ne? Das muss man sich mal überlegen. Also man könnte sagen, Deutschland am Temperaturlimit, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Falls ihr heute auf einer Autobahn unterwegs seid, könnten Abschnitte wegen aufgeplatzter Straßen gesperrt sein. Zum Beispiel auf der A10 in Berlin, der A7 in Hamburg oder der A93 in Bayern. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, also da gäbe es noch viel mehr.
Ja. Es ist nämlich so, dass Asphalt ab ca. 60 Grad weich wird und so war es am Wochenende. Also diese Temperaturen, die wir gerade vorgelesen haben, das sind ja immer nur Schattenbeträge. Von daher in der Sonne ist es dann deutlich, deutlich heißer, vor allem auf der Straße. Der Straßenbelag hat sich bei dieser Lufttemperatur dann sehr, sehr stark aufgeheizt. Da, wo die Straßen aufgeplatzt sind, müssen sie jetzt natürlich repariert werden.
Und der Schaden hätte auch noch größer sein können, wenn manche Bundesländer nicht ihre Winterdienste auf die Straßen geschickt hätten. Die Räumfahrzeuge haben dann kein Salz gespritzt, sondern Wasser, um eben die Fahrbahn runterzukühlen. Und das gleiche Bild, das gab es dann auch auf so mancher Start- und Landebahn an Flughäfen.
Man fragt sich direkt, wie machen das denn andere Länder, zum Beispiel in Südeuropa, irgendwie Frankreich, Spanien, wie auch immer, wo es häufiger mal so heiß ist. Die einfache Antwort, die haben die gleichen Probleme und auch nicht wirklich Lösungen dafür. In Frankreich sind zum Beispiel auch mehrere Straßen gesperrt worden, weil sie halt eben aufgeplatzt sind.
Ja, und auf der Schiene war es bei uns in Deutschland bei der Hitze auch nicht viel besser. Die Deutsche Bahn setzt nämlich noch einige Züge ein, die Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre gebaut wurden. Und damals hätte man einfach nicht gedacht, dass unsere Sommer stellenweise über 40 Grad heiß werden können. Und die Züge haben deswegen keine ausreichende Klimaanlage. Unter anderem deshalb sind dann am Wochenende zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen gar nicht erst Züge losgefahren. Das galt dann auch für viele private Zuganbieter. Die stehen jetzt natürlich teilweise nicht an den richtigen Bahnhöfen heute Morgen, wo sie eigentlich losfahren sollten und das muss ich jetzt erstmal alles einpendeln.
Deswegen gibt es eben auch heute noch Probleme bei der Bahn. Die hat am Wochenende sogar eine Reisewarnung rausgegeben gehabt und gesagt, bitte fahrt nicht mit dem Zug, wenn irgendwie möglich. Deswegen konnte man sein Zugticket sogar kostenlos stornieren. Ja, sie haben einfach vorhergesehen, dass es an der Strecke zum Beispiel zu Bränden kommen kann, dass die Technik versagen kann, weil diese Hitze einfach über das hinausgeht, was die sonst leisten müssen bei der Bahn und der Verkehr dann einfach nicht normal stattfinden kann.
Ja, und die Züge, die kannst du ja theoretisch noch ersetzen, aber bei den Schienen, da geht das nicht so leicht. Die sind einfach jedem Wetter ausgesetzt und auch die können Hitze einfach nicht so gut ab. Schienen dehnen sich dann nämlich aus und können dann irgendwann zur Seite abknicken. Das nennt man dann Gleisverwerfung und unter anderem in Baden-Württemberg, bei Schwäbisch Hall oder auch im Bayerischen Wald ist das eben genauso passiert.
Manche Länder streichen ihre Schienen weiß an, damit das Sonnenlicht mehr reflektiert wird und die Schienen dann nicht ganz so schnell aufheizen, aber auch das hat irgendwie Grenzen.
Ja, und neben den Zügen der Bahn hatten dann auch Straßenbahnen in Städten so ihre Probleme.
In Nürnberg, Würzburg und auch in Leipzig bei mir um die Ecke wurden die am Wochenende wegen Hitzeschäden teilweise komplett eingestellt. Da war die Fugenmasse geschmolzen. Ich habe da Fotos gesehen, das quillt dann wirklich so raus, weil es so heiß war. Die verbindet ja normalerweise die Schienen so mit der Straße und das muss jetzt dann erstmal alles repariert werden.
Ja, und es war nicht nur unglaublich heiß, sondern jetzt über eine lange Zeit eben auch sehr trocken und deshalb kämpfen Einsatzkräfte gerade an mehreren Orten in Deutschland gegen Waldbrände.
Der wohl schlimmste Brand ist aktuell in Rheinland-Pfalz im Kreis Bad Kreuznach. Da brennt seit Samstagnachmittag ein Waldgebiet. Und das Hauptproblem, dort liegt auch Weltkriegsmunition. Das heißt, da gibt es immer wieder dann auch Explosionen.
Und das ist für die Feuerwehr ein echtes Problem. Sie können den Wald deswegen aus Sicherheitsgründen nicht betreten und nur von außen versuchen zu löschen. Und wie das funktioniert, das erklärt Jörg Dindorf vom Katastrophenschutz.
Und zwar werden dann Schneisen im Wald geschlagen, Bäume gefällt, Äcker werden abgerodet, um die Brandlast zu reduzieren und zu minimieren. Und es werden mobile Wasserwerfer in Stellung gebracht, die ohne Personal betrieben werden können, zum Schutz der Einsatzkräfte.
Es hieß dann auch eine lange Zeit, dass der Brand außer Kontrolle sei. Das Feuer breitet sich auf jeden Fall noch weiter aus. Laura Scheib ist dort als Feuerwehrfrau im Einsatz.
Teilweise merkt man dann schon, dass man an seine Grenzen kommt und dann ist es wirklich wichtig, auch zu gucken, dass man die Grenze nicht überschreitet.
Das können wir nach diesem Wochenende nur allzu gut verstehen. Ja, aber verletzt wurde bisher niemand, glücklicherweise, und auch Wohnhäuser waren bisher nicht akut in Gefahr. Aber trotzdem wurde vorsorglich schon mal der nahegelegene Ort Traisen evakuiert. Mehrere hundert Menschen mussten da ihre Häuser verlassen.
Ja, ich habe es in so einem Bericht gesehen, wo die Menschen dann nochmal mit der Feuerwehr mit so einem Bus in den Ort durften, um da irgendwie 10 bis 15 Minuten ihr Hab und Gut aus den Häusern zu holen. Also es ist irgendwie echt unvorstellbar, ja. Das ist also ein wirklich großer und gefährlicher Brand in Rheinland-Pfalz. Auch bei mir um die Ecke in Sachsen-Anhalt brennt Wald, und zwar im Harz, auch wenn es schon wieder unter Kontrolle ist, haben da trotzdem große Flächen gebrannt. Außerdem in Bayern, in der Oberpfalz und auch in Brandenburg gab es mehrere Feuer.
Und grundsätzlich wird ja immer eine Waldbrandgefahr in so verschiedenen Stufen angegeben und die war gestern vor allem im Osten und Süden Deutschlands auf der höchsten Stufe. Es gibt aber noch einen weiteren Wert, und zwar den sogenannten Graslandfeuerindex. Der gibt dann an, wie schnell Felder, Gras und Gestrüpp brennen.
Der war gestern fast überall auf der zweithöchsten Stufe, im Osten teilweise auch auf der höchsten. Heute sind beide Werte dann runtergegangen, weil es heute Nacht und im Laufe des Tages ja an vielen Orten geregnet hat, beziehungsweise zumindest noch regnen soll.
Die Aussichten sind da aber leider nicht so richtig gut. Meteorologen erwarten jetzt keine großflächigen Regenschauer in den nächsten Tagen. Wenn, dann sind es eher so Gewitterschauer, wo es dann mal kurzzeitig so richtig dolle stellenweise runterkommt. Aber ja, da sickert das Wasser dann ja auch gar nicht so richtig ein, sondern fließt dann eigentlich nur so oberflächlich ab. Das reicht nicht, genau. Und das bedeutet dann auch, dieser Graslandfeuerindex, der wird dann wieder ansteigen nach den paar Schauern.
Für uns alle gilt also weiterhin super, super vorsichtig sein, was irgendwie Feuer, Kerzen, was auch immer in der Natur anbelangt, am besten gar nicht. Und keine Zigaretten einfach wegwerfen, denn für Waldbrände ist eigentlich immer der Mensch verantwortlich, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja, dass sich die Natur selbst entzündet, ist grundsätzlich möglich, sagen Meteorologen. In der Realität gibt es es aber kaum. Meistens sind wir einfach schuld.
Unsere Kurznachrichten.
In Venezuela suchen Helfer gut 4 Tage nach dem Doppelerdbeben weiter nach Überlebenden. Ein Vater und sein jugendlicher Sohn sind gestern lebend gerettet worden. Französische und amerikanische Einsatzkräfte haben die beiden aus den Trümmern geholt. Unter den Helfern in Venezuela ist auch ein Team des Technischen Hilfswerks aus Deutschland. Langsam, ehrlicherweise, schwindet aber die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Und seit den beiden Beben in der Nacht zu Donnerstag wurden bislang 1450 Tote gezählt. Es werden aber noch Zehntausende vermisst.
Vor einem halben Jahr in der Silvesternacht gab es einen Brand in einer Bar in Crans-Montana in den Schweizer Alpen. 41 vor allem junge Menschen sind dabei gestorben und mehr als 100 verletzt worden. Jetzt gibt es zu dieser ganzen Sache neue Ermittlungen. Mehrere Brandopfer sagen nämlich, dass sie erst nach mehr als 2 Stunden behandelt wurden. Der Einsatzleiter sagt, dass die Ärzte die Verletzten halt so nach dem Grad ihrer Verletzung einteilen mussten. Dabei sei es eben zu Wartezeiten gekommen, aber alle seien versorgt worden. Es gibt jetzt eine neue ARD-Doku zum Brand in Crans-Montana, wo diese Vorwürfe auch eine Rolle spielen. Darin geht es um 2 Brüder, die überlebt haben. Diese ganze Doku verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung.
Trotz eigentlich vereinbarter Waffenruhe gab es am Wochenende wieder Angriffe zwischen dem Iran und den USA. Die USA haben Ziele im Iran angegriffen. Der Iran hat mit dem Beschuss von US-Zielen reagiert. Beide wollen ab morgen aber wieder miteinander verhandeln. Dabei soll es dann unter anderem um freie Fahrt in der Straße von Hormuz gehen und um die Aufhebung der Blockade iranischer Häfen durch die USA.
Und noch Neuigkeiten von der WM. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist Mitgastgeber Kanada ins Achtelfinale eingezogen. Kanada hat das erste 16. Finale der WM gewonnen mit einem 1:0 gegen Südafrika. Heute Abend spielt Deutschland im 16. Finale gegen Paraguay. Anpfiff ist dieses Mal erst um 22.30 Uhr. Da hört ihr dann morgen, wie es ausgegangen ist. Morgen hört ihr nicht nur, wie es ausgegangen ist, sondern morgen am 30. Juni läuft auch der Tankrabatt aus. Die Regierung hatte die Steuern auf Benzin und Diesel um etwa 17 Cent gesenkt. Der Sprit wurde günstiger und jetzt fragt sich jeder mit einem Auto, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Wann sollte ich vielleicht nochmal tanken, vor allem auch?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit der wichtigsten Frage an. Wann sollte ich denn nochmal voll tanken? Das interessiert mich persönlich auch. Am besten heute Vormittag, das sagt zumindest der ADAC. Der geht nämlich davon aus, dass sich morgen dann lange Schlangen bilden könnten an den Tankstellen, eben weil es dann der letzte Tag vom Tankrabatt ist. Und der ADAC sagt, manche Tankstellen werden auch schon vor Ablauf der Frist ihre Preise etwas anheben wahrscheinlich.
Was bestehen bleibt, ist nämlich die 12-Uhr-Regel. Also Tankstellen dürfen nach wie vor nur einmal am Tag die Preise erhöhen, 12 Uhr mittags. Wenn die Steuersenkung in der Nacht zum Mittwoch wegfällt, werden die Tankstellen die Preise trotzdem erst mittags um 12 wieder anheben können. Deswegen wird vermutet, dass am Dienstag die Preise schon wieder etwas anziehen.
Auch wenn ich jetzt nochmal vergleichsweise günstig tanke, irgendwann ist der Tank ja wieder leer. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie es mit den Preisen eigentlich weitergeht.
Der Preis wird wieder steigen. Der ADAC geht davon aus, dass die Tankstellen die 17 Cent direkt wieder auf die Preise von Benzin und Diesel draufschlagen.
Juhu! Aktuell liegen wir im Schnitt für Benzin und Diesel deutlich unter 2 Euro. Nur mal zur Erinnerung, Anfang April war der Diesel mal bei mehr als 2,40 Euro pro Liter. Der ADAC rechnet im Moment damit, dass ab Mittwoch die Preise bei Diesel unter 2 Euro pro Liter bleiben. Bei Benzin könnte es aber ein bisschen teurer werden.
Dass der Preis gerade niedriger ist, liegt übrigens nicht allein am Rabatt, sondern vor allem auch am Rohölmarkt und den Entwicklungen da. In den vergangenen Wochen hatte sich die Lage so ein bisschen entspannt. Wir haben da ja auch immer wieder auf den Iran und auch die Straße von Hormus geschaut.
Ja, kurze Zeit lag der Preis sogar unter dem Wert vor dem Krieg im Iran. Es gab ja Verhandlungen zwischen den USA. Es gab eine Waffenruhe, der Preis fürs Öl ist dann deutlich gesunken. Und jetzt gab es am Wochenende wieder gegenseitige Angriffe, deswegen mal abwarten, ob sich das jetzt wieder auf die Spritpreise auswirkt.
Ja, könnte sein, dass das dann noch zusätzlich obendrauf kommt. Abschließend wollen wir mal noch drauf schauen, was uns dieser Tankrabatt jetzt eigentlich gebracht hat. Was hat es den Steuerzahler gekostet und wurde der Tankrabatt eigentlich an den Tankstellen vollständig weitergegeben?
Schauen wir da mal zuerst auf die Kosten. Das Finanzministerium sagt, das hat uns so ungefähr 1,6 Milliarden Euro gekostet. Die genaue Zahl ist da noch nicht raus. An diesen hohen Kosten gab es aber massiv Kritik. Einige Wissenschaftler meinten, der Tankrabatt sei sozial ungerecht, weil Menschen mit viel Geld eben auch entlastet werden, die das ja auch eigentlich gar nicht brauchen. Und ein weiterer Kritikpunkt war, dass er schlecht für die Umwelt sei, weil man eben Autofahren subventioniert.
Und dann kommen wir zum Schluss zur Frage, ob die Steuersenkung denn tatsächlich an uns weitergegeben wurde, an der Tanksäule. Die Antwort ist weitestgehend ja. Wir haben ja vorhin auch über die Preise gesprochen, die halt deutlich niedriger waren. Die Monopolkommission, die prüft für die Bundesregierung, ob da immer so alles mit rechten Dingen zugeht. Die spricht davon, dass ein Großteil weitergegeben wurde, aber nicht alles.
Ja, nicht alles. Laut deren Berechnungen sind insgesamt etwa 100 bis 200 Millionen Euro nicht bei uns Verbrauchern angekommen, sondern bei den Mineralölkonzernen geblieben. Die Mineralölkonzerne sagen wiederum, nee, also wir haben den Rabatt schon an die Kunden vollständig weitergegeben.
Es gibt jetzt ganz bei mir in der Nähe in Bad Frankenhausen in Thüringen eine sehr besondere Touristenattraktion zu sehen, und zwar den schiefen Turm von Bad Frankenhausen, ein Kirchturm. Ich war persönlich noch nie in Pisa beim Schiefenturm, aber der in Bad Frankenhausen hat auf jeden Fall auch deutliche Schieflage. Das kann man auf Bildern sehen.
Ja, ich habe in Pisa damals das ganz klassische Touri-Foto gemacht, also so ein bisschen weiter weggestellt, ne, und dann so getan, als würde ich mit den Händen verhindern, dass der Turm umkippt. Ja, kennt ihr alle. Das könntest du dann ja in Bad Frankenhausen eigentlich auch mal machen, Philipp.
Ja, muss ich mal gucken, wann ich da hinkomme. Also auf jeden Fall sah es schon spektakulär aus auf den Bildern. Und ja, war auch eine krasse Historie, die dieser Turm jetzt hatte. Der durfte ewig nicht betreten werden, ist quasi immer weiter zur Seite gekippt, weil der so unterspült wurde. Dann hat man ein Metallkorsett angebracht, was ihn stabilisiert. Und jetzt ist dort ein Besucherzentrum eröffnet worden. Und Bad Frankenhausen hofft auf Touristenströme. Vielleicht jetzt nicht wie in Pisa, aber zumindest ein bisschen mehr als sonst. Auch um die 4 Millionen wieder einzuspielen, die das jetzt gekostet hat.
Ja, ich habe es nochmal nachgeguckt. Also der Kirchturm in Bad Frankenhausen, der hat einen Neigungswinkel von knapp unter 5 Grad. Bei mir in Niedersachsen in Sohusen, da gibt es einen Kirchturm, der noch schiefer ist. Aber es geht tatsächlich noch schiefer in Deutschland.
Ja, der historische Wehrturm in Dausenau in Rheinland-Pfalz ist noch etwas schiefer als dein Kirchturm. Und auf Platz 1 der schiefsten Bauwerke Deutschlands liegt der Glockenturm in Gau-Weinheim in Rheinland-Pfalz. Der ist sogar inoffiziell zumindest der schiefste Turm der Welt. Also Pisa kann abstinken.
Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich, sich die Bilder mal anzuschauen. Macht das mal. Und das war es erstmal für heute von uns. Habt einen schönen Montag und morgen sind Philipp und ich dann nochmal für euch da.
Ja, gute Abkühlung euch. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.
Und dem Norddeutschen Rundfunk.